Dark Berlin, der Podcast mit Alexander Soyer.
Herzlich willkommen. Wir sind wieder in den Fritz-Ton-Studios. Das alte Team ist versammelt. Johanna Magdalena Schmidt.
Hallo.
Die Story der Hörspielreihe. Peter Minges Produktion.
Hallo.
Und Sabine Hinrichs Regie dieser wunderschönen, düsteren Hörspielreihe Dark Berlin.
Ja. Yeah.
Da mir tatsächlich der Fall schon ein paar Mal untergekommen ist, ich habe Dark Berlin gesagt und nicht Dark Berlin. Wie seid ihr auf Dark Berlin gekommen?
Das war von Anfang an irgendwie immer falsch gesagt, aber es hat sich so eingebürgert. Und dann haben wir gesagt, jetzt müssen wir das irgendwie mal argumentieren, warum wir das so sagen.
Sabine, du guckst so ein bisschen fassungslos.
Ja, allerdings. Das hat natürlich den anderen Hintergrund.
Gar nicht.
Ich finde, das sollten wir ausdiskutieren.
Ja, Nein. Also zum Teil hat Peter natürlich recht, aber wir haben, das ist richtig, wir haben von Anfang an Dark Berlin gesagt. Wir wollten, das ist eine Serie über Berlin. Es ist Deutschland, es sind die Fälle, die 1920 passiert sind. Da gab es sowieso noch gar keine Anglizismen. Also wir waren so weit weg davon, wie man nur sein kann, einen englischen Titel für diese Hörspielreihe zu suchen, zu finden oder überhaupt zu nehmen. Und aber eben genau dieses Dark hat auch mit Düster, diese Düsternis, Darkovic natürlich, dieser Anlehnung an. Und dachte mir, Dark Berlin, das hatte so gar nichts. Also das zu sagen, Dark Berlin, das ist so, das verpufft so. Aber dieses Dark Berlin, das hat was noch Düsteres und noch irgendwo, also das funktioniert miteinander. Die Betonung funktioniert miteinander als Eigenbegriff an sich. Wir sind wieder Deutsch, wir sind wieder Englisch, weil auch im Deutschen sagt man ja Berlin, da ist ja auch die Betonung auf der zweiten Silbe. Und von daher haben wir das von Anfang an so gesagt und diesen Eigenbegriff einfach uns die künstlerische Freiheit genommen, ihn so auszusprechen. Und der war gesetzt von Anfang an, weil er, wie gesagt, auch so funktioniert. Und wenn man, wie gesagt, Dark Berlin sagt, ist, kann man ein bisschen drüber lächeln. Das also hatte für uns alle nichts. Es war nicht griffig. Ja.
Vielleicht ist es ganz einfach so passiert. Und so ist es doch auch ein schönes Markenzeichen für eine hoffentlich lange Hörspielreihe, die man überall in den einschlägigen Bookstores bekommen kann. Hörspiel, ich habe mir das gerade noch mal ein bisschen durchgelesen, hat ja auch eine ganz gewaltige Tradition, besonders in Deutschland tatsächlich. Also es gibt natürlich die guten BBC-Produktionen, auch da ist es sehr stark, aber gerade so in den letzten 20, 30 Jahren ist, oder länger sogar schon, ich glaube, geht so zurück bis in die 70er, ist es sehr, sehr präsent und ein sehr deutsches Format auch, glaube ich. Wie habt ihr euch, habt ihr selber so eine Art Hörspiel-Vergangenheit? Hast du zum Beispiel schon mal Hörspiele gerne gehört und darin auch irgendwas erkannt? Also du kommst ja eher aus dem Theaterbereich, Johanna.
Ich muss gestehen, ich habe wenig Erfahrung im Hören von Hörspielen. Also in der Kindheit hatten wir sowas nicht. So. In der Pubertät, weiß ich nicht, ist es an mir vorbeigegangen oder ich war nicht interessiert. Und seitdem ich in dem Genre arbeite, höre ich es dann schon eher, aber so grundsätzlich, nö, so gar nicht. Tut mir leid.
Was ist dir denn aufgefallen, wenn das vielleicht jetzt auch dein Debüt war in dieser Richtung? Was ist der Unterschied im darstellerischen, dramaturgischen Erzählen, wenn du fürs Hören arbeitest und wenn du für die Bühne arbeitest?
Wenn ich schreibe, habe ich ja immer Bilder im Kopf, die ich versuche zu Papier zu bringen. Da habe ich natürlich beim Hörspiel nicht die Möglichkeit, das visuell darzustellen oder halt nicht die Hilfe von Mimik, Gestik, was machen die Schauspieler draus, sondern ich habe ja nur das, was man hört. Und das macht es gefühlt erstmal schwieriger, was zu umschreiben, sodass tatsächlich beim Hörer Bilder entstehen. Das fand ich so am Anfang die Schwierigkeit. Aber ich glaube, solange man beim Schreiben an sich trotzdem so starke Bilder hat, kriegt man das, glaube ich, hoffe ich, gut umgesetzt. Aber es ist natürlich, wie gesagt, schwieriger. Man sieht nichts, man riecht nichts. Es geht nur über das Hören, was ich andererseits auch sehr faszinierend finde.
Über die Technik werden wir sicherlich auch nochmal in einer anderen Folge sprechen. Aber Peter, was war für dich so die Herangehensweise in dieser Übersetzung von darstellerischen, von Kriminalfällen in Hörform?
Also es war ja, begann ja nicht als Hörspiel, es begann ja als Podcast. Und ich bin seit 30 Jahren oder über 30 Jahren Synchronbuchautor, habe also immer mit Film zu tun. Und dadurch bin ich ein sehr dialogfreudiger Mensch. Und es hat sich dann gewandelt vom Podcast zum Hörspiel, auch aufgrund meiner Dialogfreudigkeit, auch aufgrund der Dialogfreudigkeit von Johanna. Und ich finde einfach, das Tolle ist, dass man über den Dialog und über die Geräusche und über die Atmosphäre eine Figur auch übers Hören greifbar machen kann. Man kann sie in einen Raum platzieren, man kann sie sehen. Und jetzt kommt das Tollste überhaupt. Bei einem Film sehen alle etwas das Gleiche. Also ich habe ein Set, ich habe ein Büro, da sitzt ein dicker Mann, das ist der Kommissar Gennert und dann sind noch zwei dazu. Alle sehen das gleiche Bild, aber wenn ich ein Hörspiel mache, sehen unter Umständen die Leute immer andere Bilder. Das Sofa steht woanders plötzlich, das Fenster ist woanders. Und das schafft für jeden Einzelnen seinen Raum. Und das finde ich unglaublich faszinierend.
Ich habe tatsächlich dann in der Vorbereitung jetzt auf diese Folge auch mich kurz mit der Geschichte von Hörspielen auseinandergesetzt. Und es gab einen schönen Eintrag tatsächlich schon bei Wikipedia, wie die BBC so Vorgaben gegeben hat, wie muss ich ein Hörspiel herstellen. Die haben einfach Regelwerk dann hingelegt und gesagt, so und so muss es sein. Und da stand zum Beispiel drin, man soll nicht zu plakativ sein. Also man soll nicht sagen, und da tranken die beide was und dann macht der Tonmeister macht einfach ein Klingen, dass die Gläser angestoßen werden oder dass er geht irgendwo rein und immer muss die Tür aufgehen, sondern eher so eine Stimmung reinzubringen und dass das der Trick ist, um nicht zu sehr immer genau auf dem Bild zu liegen, was eigentlich entstehen soll. Also dass, wenn man sagt, man geht irgendwo rein, muss nicht unbedingt die Tür aufgehen. Wie seid ihr da umgegangen und auf welche Schwierigkeiten seid ihr gestoßen?
Also wir haben von Anfang an gesagt, nur das Nötigste an Geräuschen. Um der Fantasie des Zuschauers auf freien Raum zu lassen. Und das ist uns, glaube ich, auch wirklich gelungen. Also wir haben jetzt nicht jedes Mal, wenn einer was getan hat, irgend sofort ein Geräusch gemacht. Das würde es ja total einengen, weil dann würde auch plötzlich das Geräusch oder die Geräusche würden eine Primärfunktion übernehmen und das darf's nicht. Also es ist sicherlich, was ich wichtig finde, ist die Akustik, der Raum, der Klang des Raums, der muss stimmen. Also ich sollte, wenn ich in einem Büro bin, sollte das nicht klingen, als wäre ich draußen. Und wenn ich draußen bin, sollte es nicht klingen, als wäre ich in einem Wohnzimmer. Also da finde ich, das ist schon wichtig, dass man sich da schon an die Gegebenheiten der Räumlichkeiten hält und die dann eben auch umsetzt, dann in der Mischung.
Genau, aber genau was du sagst, wir haben vermieden, die Geschichte doppelt zu erzählen. Immer parallel Erzähler und gleichzeitig noch im Ton hinterher, weil das ist dann auch irgendwo, wenn Gläser aneinander klirren, dann weiß jeder, der es hört, die prosten sich zu, sie trinken, zumindest wird gleich irgendeine Flüssigkeit die Kehle runterrinnen. So.
Ja, aber man darf es nicht doppelt machen. Man darf nicht sagen, sie prosten sich zu und dann noch klingen.
Es reicht, wenn die Geschichte einmal erzählt
wird. Das ist eigentlich zu viel.
Ja, genau.
In unseren Podcast-Folgen reden wir über die Entstehung der Hörspielreihe Dark Berlin. Wir reden über Hintergründe, wir reden über das historische Umfeld, aber wir reden natürlich auch immer wieder über die einzelnen Folgen und über die einzelnen Kriminalfälle, die da dargestellt werden. Heute dran ist der Fall Lietzko, Folge 3 ist das. Ein, wie ich fand, sehr, sehr spannender und interessanter Fall, weil er ja sehr ungewöhnlich beginnt und erstmal gar nicht als Fall so richtig klar war. Ich denke, wir hören erstmal ganz kurz rein und dann könnt ihr noch ein bisschen mehr dazu erzählen.
Hör doch auf zu lamentieren, ich hab die Olle nicht angefasst.
Klar hast du, zeig doch gesehen. Schöne Augen hast du gemacht, den ganzen Abend lang. Dann hast du sie an den Arm gefasst, hier.
Ja, wohl. Du mach mal kein Drama, an den Arm gefasst. Na hoch, da lässt dich von Hinz und Kunz ganz woanders noch anpacken, wa?
Was mach ich?
Ja.
Das nimmst du zurück.
Nee.
Gleich jetzt nimmst du das zurück. Ey! Bleib stehen! Bleib stehen, du eine Mistkröte!
Oh, du schlappe Nudel!
Na warte, ich krieg dich!
Ja, was kriegst du? Ja, nichts kriegst du, du mit deinen fetten Schampfern.
Du Hund, ja meiner, du. du Mörder! Du bist ein Mörder! Ich gehe jetzt gleich da vorne auf die Wache und dann fährst du ein.
Johanna, als du von dem Fall gehört hast, der Fall kam ja aus einer Kriminalakte, aus dem Landesarchiv, was ist dir dazu eingefallen?
Absurd. Und gleichermaßen ein Stück weit verdient. Das Opfer war jetzt kein im klassischen Sinne guter Mensch, würde ich es so bezeichnen. Und deswegen war ich da, auch weil eins der Opfer, der eigentlichen Opfer, seine Ehefrau war, war ich da zugegebenermaßen auf der Seite der Frau.
Ein Fall, bei dem man vielleicht denkt, es wäre gut gewesen, wenn Herr Gennert nicht so gut ermittelt hätte.
Vielleicht.
Ja, würde ich jetzt, ja, das kann man so sehen, aber der Gerechtigkeit muss ja Genüge getan werden.
Wir urteilen ja auch nicht, es ist ja wie es ist. Die Akten haben die Geschichte erzählt, wir haben nichts dazugepackt oder weggenommen, sondern sind genau an der gleichen Stelle zu Ende gekommen, an der auch die Akten zu Ende sind.
Ich fand diesen Fall besonders interessant, weil hier auch diese einfühlsame Art und Weise von Gennert im Verhör sehr, sehr deutlich wurde. Weil er da im Grunde mit den Opfern des Ermordeten auf eine sehr gute Art und Weise sehr vorsichtig, sehr behutsam umgegangen ist. Dafür war er bekannt, richtig?
Ja, er war immer sehr freundlich, bestimmend, aber freundlich zu den Leuten. Und bei dieser Frau Lietzko, wo er auch noch mal, so, sie hat so ein Hütchen auf und er sagt, ach, so ein Hütchen hatte meine Mutter auch. Oder hat man, ja, klar, er sagt, glaube ich, meine Mutter hat auch so ein Hütchen. Und dann sitzt die arme Frau da und Johanna hat sie ganz toll beschrieben. Sie sitzt da und man merkt, sie hat kalte Hände und sie ist ein im wahrsten Sinn des Wortes geprügelter Mensch. Und Gennert versucht einfach durch seine einfühlsame Art und Weise, ihr einfach mal rauszulocken, was ist denn im Grunde passiert. Und es war einfach so, dass dieser Mensch, also mit dem sie, wem Frau Lietzko verheiratet war, der Herr Lietzko, war ein unglaublich brutaler Mann, der diese Familie über Jahre gequält hat. Und dass es so ausgegangen ist, wie es dann ausgegangen ist, und es war ja wirklich, das war ja schon relativ bizarr, aber ich denke mal, dass du das am besten erzählst mit dieser Straßensituation. Man muss wissen, dass wir die Geschichten immer sehr gerafft erzählen. Aber in der Realität war das so, dass zwischen dem Mordfall und der Aufklärung des Mordfalls lagen, glaube ich,
10 Jahre.
Mhm. 10 Jahre. Also wir haben das gerafft. Ja, und da ist ja also eine bizarre Geschichte,
ja,
drin.
Ja, genau.
Die ist wirklich, also man muss sagen, die ist sehr bizarr, aber sie steht in den Akten so drin und sie ist wirklich so passiert.
Genau, also da wird auch klar in der Folge, wie damals die mit solchen Situationen umgegangen worden ist, auch vom Amtsarzt, von der Polizei. Man ist hingekommen und was sich nicht einem wirklich direkt offenbart hat, konnte durchaus auch übersehen werden. Und wenn ein Arzt sagt, das war jetzt ein Herzinfarkt, dann war es ein Herzinfarkt und da wurde auch nicht weiter geguckt. Und das Besondere daran ist tatsächlich, und das ist für mich auch so besonders an all diesen Fällen hier dann eben ganz besonders, dass das durch eine Situation rausgekommen ist, streitet sich ein Paar nachts auf der Straße, beide hatten schon ordentlich einen gebechert anscheinend und es kommt zu einer Streitsituation und die Ehefrau desjenigen sagt, hier, du bist uns gemein, du bist blöd und du bist ja auch ein Mörder und ich gehe zur Polizei und zeige dich an. Und genau das macht sie auch. Und das ist in der Realität passiert. Sie geht zur Polizei, zeigt den an. Daraufhin wird das alles nochmal aufgerollt. Und der Fall wird daraufhin gelöst. Weil nach ewigen Jahren eine Frau, Ehefrau, ihr Mann verpfeift. Aus einer Laune heraus, kann man schon fast sagen. Das ist tragisch. Und es ist, also ich war auch fassungslos, als ich das gelesen habe und dachte, das gibt's doch nicht. Wer macht denn das? Aber ja, da würde man, wenn man sich das ausdenkt, würde man sagen, ganz ehrlich, das nimmt dir doch keiner ab. Also das ist schon sehr weit hergeholt, dass nach 10 Jahren da einer, ne. Und aber, da können wir uns ja wirklich drauf berufen, es ist tatsächlich so passiert.
Das war auch tatsächlich eben mein Impuls, Johanna, als du über den Fall und die Umsetzung gesprochen hast. Solche Geschichten kann man sich eigentlich fast gar nicht ausdenken. Magst du das gerne? Magst du lieber dir was ausdenken oder findest du solche Vorlagen einfach auch eine großartige Geschichte?
Beides. Aber wenn ich schon mal die Vorlage habe, ist es natürlich sehr dankbar und dann kann man das wirklich sehr, sehr schön nutzen. War ja auch nicht das einzig Obskure eigentlich an dem Fall, ne? Weil die haben den ja dann auch nach 10 Jahren exhumiert.
Mhm.
Und zu sagen, das ist ein ganz klarer Herzanfall oder Herzinfarkt mit einer Schusswunde im Kopf, finde ich ja schon mutig. So. Und die Ehefrau hatte ja auch eine Schusswaffe da, ne? Ein Revolver.
Genau, die lag, die hat sie auch gezeigt.
Genau, die hat sie auch gezeigt den Beamten. Die Beamten meinen, das hat damit nichts zu tun, können sie wegtun.
Der hatte ja einen Herzinfarkt.
Der Lietzko stand auf einer Leiter und hat irgendwas repariert. Und dann hat von hinten, ist er erschossen worden. Ich sage jetzt aber nicht von wem. Wir wollen noch ein bisschen Geheimnis bewahren. Und daraufhin ist er nach hinten gekippt und mit dem Hinterkopf wohl auf eine Tischkante. Und da ist er liegen geblieben. So. Also war Blut und so alles. Und dann kam die Polizei und hat der Amtsarzt gesagt, ja, ganz klar, Herzinfarkt. So. Hätten die denn mal umgedreht? Hätten die gesehen, da ist Herzinfarkt war das nicht. Der ist in den Kopf geschossen worden. So. Und dann kam auch die Frau Lietzko und sagte, übrigens, hier ist eine Waffe. Und sagte die Polizei, ja, das hat aber damit nichts zu tun, weil er starb ja an einem Herzinfarkt. So. Und nach 10 Jahren haben sie festgestellt, der ist erschossen worden. Also es war, ich finde, das ist von den Abläufen her, finde ich, ist das wirklich der bizarrste Fall.
Mhm.
Welche 10 Jahre sind es denn jetzt? Also wann ist der Fall dann ursprünglich passiert?
Und ich glaube, es war nicht ganz 10, es war, glaube ich, 23, 24 und ich glaube 30 oder 31 ist es dann, glaube ich, aufgeklärt worden. Ja, genau, es waren so knapp 10 Jahre bis zur Auflösung. Ich weiß auch gar nicht, durch diese Straßengeschichte.
Genau.
Ne? Genau, durch diese Streiterei auf der Straße ist das ganze Ding aufgeflogen.
Und ihr habt das dann in die Zeit verlegt, in der Fall dann dementsprechend auch passiert ist?
Ja, wir haben das ein bisschen eingedampft von der Zeit her, um das nah dran zu lassen.
Wie ist denn so grundlegend bei den einzelnen Fällen, da wir jetzt gerade über eine etwas kreativere Umsetzung und Übersetzung dieses originellen und originären Falls auch reden. Wie seid ihr sonst umgegangen mit den Daten und den tatsächlichen Fakten?
Also genau, würde ich sagen. Wir sind sehr genau umgegangen. Wir haben ja schon mal erwähnt, glaube ich, im ersten Podcast, dass wir haben die Namen verändert, die Vornamen. Wir haben nur ein einziges Mal den Ort verändert. Also wir haben ihn näher an Berlin rangeholt, aber die Zeiten stimmen immer. Die Morddaten, also wenn der Tag, an dem das Verbrechen begangen worden ist, oder der Monat zumindest, der stimmt immer. Was wir natürlich machen mussten, ist, wenn man, sagen wir jetzt 1923 oder noch weiter zurück, 1918, der erste Fall, da ist der Mordfall am 25. Dezember 1918. Und ich habe heute noch mal in die Akten geguckt und die haben 1930, also 12 Jahre später, die Akte noch überhaupt nicht zugemacht, sondern da ging es immer noch um diesen Pfarrer Schnoor. Immer noch war der verdächtig. Und da stand auch, dass dann waren auch plötzlich so 2 Landstreicher, die haben sie dann auch bekommen. Und dann hieß es, dass dies vielleicht waren, dann waren sie es doch nicht. Also das war schon ein sehr langer, manchmal sehr lange Zeiträume, das glaubt man gar nicht, dass so 12 Jahre, und dann haben die halt irgendwann gesagt, wir können nichts nachweisen. Und dann haben sie nach 12 Jahren die Akte zugemacht. Natürlich müssen wir das, wie gesagt, ein bisschen eindampfen. Wir können nicht sagen, und 10 Jahre später ist das passiert. Beim Film, glaube ich, kann man das eher machen, dass man dann so einen langen Zeitsprung hat. So, aber beim Hörspiel, weil wir bleiben ja an der Geschichte, die Geschichten stimmen so, wir konzentrieren sie nur ein bisschen, dampfen die Zeit so ein bisschen ein.
Da käme man ja natürlicherweise dann auch in eine ganz andere Zeit, wenn man dann in die 30er gehen würde. Oder man käme in die Verpflichtung zu sagen, okay, wir müssen das 10 Jahre zurückverlegen. Und dann ist man wiederum in einer Zeit, die vor dem Krieg wäre. Dann passt das ganze Umfeld nicht mehr. Also ich finde das eine komplett korrekte und richtige Herangehensweise, solche Raffungen vorzunehmen, weil der Fall bleibt der gleiche.
Genau.
Und
das Ergebnis ist auch das gleiche.
Der Mann ist tot.
Der Mann ist tot.
Daran ändert sich nichts mehr, ob es nur 10 Jahre oder direkt darauf aufgeklärt wird. Was mich interessiert, taucht ihr mit diesen Hörspielfolgen und auch mit den Fällen, nehmt ihr da die Gelegenheit wahr, in diese, also in die unterschiedlichen Welten dieser Menschen auch einzutauchen? Ist das so ein bisschen auch so dieser dramaturgische, der dramatische Überbau dieser Hörspielreihe? Also genau das finde ich halt das Spannende. Man kommt natürlich mit den Opfern und mit den Tätern in ganz viele verschiedene Welten. Ja. In Welten, die man vielleicht sonst niemals kennengelernt hätte und in die man sonst auch keinen Zugang hätte, weil man sagt, naja, warum soll ich jetzt da hingehen? Aber durch diese Fälle habe ich ja genau die Gelegenheit, da aufzutauchen, zu sagen, ah ja, okay, da ist dieser Fall. Und was ist denn das? Was sind das für Leute? Ja. Johanna?
Absolut, absolut. Es ist natürlich ein Geschenk, dass man in solche Welten eintauchen kann und sich wirklich mit den Leben von unterschiedlichsten Personen, von Opfern, von Tätern, von normalen Personen des täglichen Lebens, von Kriminalbeamten in der damaligen Zeit so intensiv auseinandersetzen kann und die so im Detail kennenlernen kann und die dann beschreiben darf. Das ist, bin ich sehr, sehr dankbar dafür. Ja,
ja, ich finde das auch Wahnsinn. Man ist ja versucht, schwarz und weiß zu sehen, gut und böse, das ist der Täter, das ist das Opfer. Und durch dieses Eintauchen in die Fälle habe ich eine völlig andere Haltung dazu bekommen. Natürlich auch immer mit dem Hintergrundwissen, da findet das echte Leben statt. Und eine Geschichte zu lesen und auch das Verständnis für das Opfer zu entwickeln und nicht zu verurteilen, was er getan hat. Er hat was Böses getan und das muss geahndet werden und es muss bestraft werden. Aber Verständnis ist das falsche Wort, aber man kann nachvollziehen, dass es Situationen gibt, in denen Menschen sich befinden, wo sie so handeln. Nicht, dass es richtig ist, aber dass man zumindest den Blick darauf hat, woher das kommt, dass das so gekommen ist, dass derjenige so gehandelt hat. Und wir das, glaube ich, auch, beziehungsweise die Schauspieler, das in ihrem Spiel, in dieser Spieltiefe ihrer Stimmen auch wirklich ganz toll vermittelt haben. Und wir teilweise eben nicht die Geschichte durch Worte erzählt haben, sondern sich diese jahrelange Qual der Opfer teilweise dadurch erzählt, wie sie sprechen, wie sie es spielen, was sie erlebt haben, wie sie die Worte sprechen, die sie sagen. Sich das dadurch vermittelt. Und das ist sehr, sehr berührend.
Also wenn wir man hat ja manchmal den Wunsch, eine Zeitreise zu machen. Ne? Man möchte zurück in eine bestimmte Zeit und möchte da einen Tag mal verbringen. Und ich finde, für mich ist es so, dass ich tatsächlich mit diesen Akten, mit dem Einblick in diese Akten, so eine Art Zeitreise gemacht habe. Also wenn du so ein Papier in der Hand hast, das so alt ist und du liest, was diese Menschen damals getan haben, was sie gesagt haben, dann tauchst du natürlich auch in deren Welten ein. Also du bist ja, man ist ja ein bisschen ein Voyeur. Also man guckt da halt auch ein bisschen zu und es gab eben auch in diesen Akten oder gibt in diesen Akten auch ganz furchtbar schreckliche Fotos von den Leuten dann in der Gerichtsmedizin. Aber wenn wir es schaffen, ein bisschen den Zuhörer in diese Zeit mitzunehmen. So ganz können wir das natürlich nicht, das geht nicht. Aber dass wir so ein bisschen den Geschmack, dass die Leute so ein bisschen, die Zuhörer so ein bisschen den Geschmack für die Zeit bekommen, dann haben wir gewonnen. Weil das war am Anfang gar nicht die Absicht, es entstand. Weil man einfach mit diesen Figuren sich plötzlich verbandelt hat. Mhm. Plötzlich waren diese Figuren da und man hat über sie geredet. Wenn es das gelingt, die Leute da an die Hand zu nehmen, ein bisschen mit in die Zeit reinzugehen, toll.
Die Figuren entwickeln tatsächlich in eurer Hörspielreihe ein Eigenleben und genau das ist das Faszinierende. Und dieser dritte Fall, Lietzko, ist, glaube ich, einer der Bezeichnenden für diese Welt, in die man eintauchen kann, wo man eben auch nicht so ganz sicher ist, ob nicht das Opfer den Tod verdient hat, wo man Verständnis auch für die Täter hat. Gerade deswegen ein spannender, interessanter Fall. Die Hörspielreihe Dark Berlin zu erhalten in allen einschlägigen Bookstores im Internet. Vielen Dank für diese anregende Podcast-Folge, für dieses anregende Gespräch.
Bitte schön.
Sabine Hinrichs, Peter Minges, Johanna Magdalena Schmidt. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal, würde ich sagen.
Ja, bis zum nächsten Mal. Vielen Dank dir auch.
Das Hörspiel Dark Berlin kann man in allen Online-Bookshops erwerben.
Fritz Thon.